Februar ist Black History Month, auch hier in Deutschland. Dabei geht es darum, die Geschichten und Leistungen schwarzer Personen in den Vordergrund zu rücken. Denn über einen langen Zeitraum sind ihre Geschichten untergegangen und wurden nicht richtig aufgearbeitet. Jetzt zum Ende vom Februar hat sich mein Kollege Benjamin nochmal genauer mit den Themen beschäftigt. Hallo Benjamin.
Hallo Jana.
Du hast dir also den Hintergrund von schwarzen Menschen in Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus genauer angeschaut.
Ja, genau. Ich hatte das Gefühl, dass zu den Umständen schwarzer Menschen in diesen Zeit einfach nicht wirklich viel bekannt ist und in Deutschland oft vergessen wird. Es gab ja auch schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg viele Personen mit afrikanischem Hintergrund in Deutschland, aber besonders nachdem das Kaiserreich seine Kolonien im heutigen Namibia, Tansania, Ruanda, Burundi, Kamerun und Togo etabliert hat, waren auch immer mehr schwarze Menschen präsent. Das erzählen wir euch heute bei M94.5 To Go mehr.
M94.5 To Go. Dein Thema des Tages.
Viele Menschen verbinden den Beginn der Migrationsgeschichte in Deutschland auch erst mit der Gastarbeitermigration ab den 1950er Jahren. Aber auch davor gab es zum Beispiel im Binnenland und weit darüber hinaus Migration unter anderem von gesamten Bevölkerungsgruppen.
Und darunter fallen dann eben auch schwarze Menschen. Um mich da ein bisschen weiter zu informieren, habe ich unter anderem mit Susanne Leverenz geredet. Sie arbeitet bei der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dort leitet sie die Abteilung Bildung und Studienzentrum, hat dazu aber auch zu der Verflechtungsgeschichte von Kolonialismus und Nationalsozialismus geforscht. Sie hat mir mehr über die Migrationswege schwarzer Menschen nach Deutschland erzählt.
Also wenn man sich jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts anschaut, woher schwarze Menschen in Deutschland kamen, waren das vor allem Menschen aus kolonialen Regionen in Afrika, aber auch aus den USA, also auch Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen hat es nach Deutschland verschlagen, vor allem in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg und teilweise auch aus anderen Regionen, die in irgendeiner Form eine schwarze Bevölkerung hatten. Auch in Südamerika gab es eine schwarze Bevölkerung vorher durch den transatlantischen Versklavungshandel und auch aus diesen Regionen sind bisweilen Menschen nach Deutschland eingewandert.
Viele von ihnen kamen zum Arbeiten nach Deutschland oder auch als DiplomatInnen oder KünstlerInnen. Aber schon damals hat es strenge Auflagen gegen ihre Einwanderung gegeben. Der deutsche Staat wollte das Wachstum einer schwarzen Bevölkerungsgruppe einschränken und die Anzahl schwarzer Menschen möglichst klein halten. Die KolonialmigrantInnen wurden ebenfalls als sogenannte koloniale Subjekte gesehen. Deswegen wurde ihnen auch nicht die deutsche Bürgerschaft gegeben und sie waren relativ mobil. Viele von ihnen sind nach einer Ausbildung oder einem Studium direkt wieder in ihr Heimatland zurückgegangen. Aber natürlich gab es schon damals Fälle, in denen MigrantInnen mit afrikanischem Hintergrund eine dauerhafte Anstellung gefunden haben oder auch Familien in Deutschland gegründet haben. Nach dem Ausbruch und der Niederlage im Ersten Weltkrieg wurde die Rückreise in die ehemaligen deutschen Kolonialgebiete schwieriger.
Erst durch den Ersten Weltkrieg und den generellen Reiseeinschränkungen während den Kämpfen, dann, weil sie weder die deutsche Staatsbürgerschaft hatten, noch die ihrer Heimatländer.
Damit waren dann die meisten der schwarzen EinwandererInnen aus den Kolonien also faktisch staatenlos. Dadurch verliert man auch einen Schutzfaktor und kann zum Beispiel auch keine Reisedokumente mehr erhalten, um in sein Heimatland zurückzukehren. Die meisten von ihnen saßen also in Deutschland fest. Wie war das dann für sie?
Natürlich hat es zu dieser Zeit schon alltäglichen Rassismus gegeben, aber die Lebenssituation der schwarzen Menschen in Deutschland war eben oft sehr prekär. Genau wegen den Gründen, die du auch gerade genannt hast.
Und gerade in den Zeiten der Weimarer Republik, als Deutschland von Wirtschaftskrisen gebeutelt war, hieß das für diese Menschen, dass sie zum Beispiel auch keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen konnten im Fall von Arbeitslosigkeit oder Ähnlichem mehr. Das war eine komplizierte Situation. Gleichzeitig war es auch eine komplizierte Situation für diese Menschen, vor allem in den Fällen, Männer mit deutschen weißen Frauen verheiratet waren, weil die dann in ihren Herkunftsländern an der Macht befindlichen Kolonialmächte, wie zum Beispiel Frankreich oder Großbritannien, die wollten keine schwarzen Männer mit weißen Ehefrauen in ihren Kolonialgebieten haben. Das waren rassistische Systeme, in denen diese Art von Familie nicht vorgesehen war.
Neben dieser Entwicklung gab es parallel noch die Besetzung vom Rheinland von Frankreich, die eine Rolle für die schwarze Demografie in Deutschland gespielt hat. Maximilian Lüttgens kann dazu mehr erzählen. Er ist Mitarbeiter der Bildungsabteilung in der KZ-Gedenkstätte Dachau und hat auch zu dem Thema nachgeforscht.
Etwa 30% der französischen Soldaten hatte afrikanischen Hintergrund. Die Franzosen haben gezielt Menschen auch aus den Kolonien angeworben, teilweise auch zwangsweise dazu verpflichtet, für die Armee zu dienen. Und ja, es gab Besatzungssoldaten, insbesondere im Rheinland, mit afrikanischem Hintergrund. Diese Soldaten haben teilweise Beziehungen eingegangen zu deutschen Frauen. Daraus sind etwa 600 bis 800 Kinder hervorgegangen aus diesen Beziehungen. Und das heißt, es hat in der Weimarer Republik auch dann um die 1000 Kinder gegeben, die zur Welt kamen mit afrikanischem Hintergrund.
Die Besatzung des Rheinlandes wurde in Deutschland generell als eine große Schande gesehen und wurde Ziel von rassistischer Propaganda. Den Kolonialsoldaten wurde vorgeworfen, massenweise deutsche Frauen zu vergewaltigen. Die Geschichten darüber lassen sich aber gar nicht bestätigen. Ihre Kinder waren dann Opfer von Anfeindungen und Rassismus, galten aber nicht als totale Außenseiter und haben durch ihre deutschen Mütter die Staatsbürgerschaft erhalten.
Und trotzdem ist 1933 ein Einschnitt in das Leben vieler schwarzer Menschen in Deutschland gewesen, oder? Die NSDAP verfolgte ja von Anfang an rassenpolitische Ziele.
Ja, total. Obwohl die rassengeleitete Politik der Nazis in erster Linie auf jüdische Menschen bezogen war, war schnell klar, dass auch schwarze Menschen, genauso wie Roma und Sinti zum Beispiel, zu der unerwünschten Gruppe in Deutschland gehörten. Die NSDAP institutionalisierte ihre Überzeugungen und Vorstellungen dann auch schnell. Zuerst durch das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem Jahr 1933, welches darauf abzielte, sogenannte Nicht-Arier aus dem Beamtendienst auszuschließen. Afrodeutsche waren zu diesem Zeitpunkt zwar im Großteil noch nicht wirklich davon betroffen. Viele der schwarzen Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft waren zu dem Zeitpunkt ja noch zu jung, um mit der Arbeit anzufangen. Aber die Nazis stellten schon mal die zukünftigen Rahmenbedingungen klar. Mit den Nürnberger Rassengesetzen 1935 und dem Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre steigerte sich das Ganze nochmal.
Das verboten hatte, dass schwarze Menschen eine Beziehung zu deutschen Menschen eingehen, Kinder zeugen oder auch heiraten. Und nach den Nürnberger Rassegesetzen waren Juden, Sinti und Roma und eben auch Schwarze nicht mehr gleichwertige Deutsche. Das heißt, ihnen wurde im Prinzip, kann man sagen, die Staatsbürgerschaft entzogen. Sie waren keine gleichmäßigen Deutschen mehr. Das hatte folgenschwere Auswirkungen, sei es einen Beruf zu finden, sei es eine Ehe einzugehen, Kinder zu zeugen und dann später auch zur Schule zu gehen. Hinzu kommt natürlich auch noch der steigende Rassismus durch das NS-Regime natürlich gefördert gegenüber schwarzen Menschen.
Diese Politik hatte dann auf die verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch unterschiedliche Auswirkungen. Die afrikanischen KolonialmigrantInnen befanden sich zum Beispiel in einer ambivalenten Situation.
Das Besondere am NS-Regime war für eine bestimmte Gruppe von schwarzen Menschen, und zwar solche, die aus den ehemaligen deutschen Kolonien kamen, dass es eine widersprüchliche Politik des NS-Regimes gab, was diese Leute betraf. Das liegt daran, dass es zwei verschiedene, sozusagen in einem Spannungsverhältnis zueinander stehende Interessen gab. Einmal das rassenpolitische Interesse, schwarze Menschen grundsätzlich auszuschließen, zu diskriminieren und dafür zu sorgen, dass sie sozusagen nicht Teil der deutschen Gesellschaft waren. Und auf der anderen Seite wollte auch das NS-Regime, wie auch schon Teile der Politik in der Weimarer Republik, die ehemaligen deutschen Kolonien zurückgewinnen. Und vor diesem Hintergrund gab es ein gewisses Interesse auch an der kleinen Minderheit der Menschen aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Denn man befürchtete vor allem im Auswärtigen Amt, dass wenn man diese Menschen rassistisch diskriminieren würde, dass dann die Chance, diese ehemaligen Kolonien zurückzugewinnen, geringer würden. Und zwar waren die Kolonien ja damals in der Hand der Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich. Und man befürchtete, naja, wenn wir diese Menschen schlecht behandeln, dann würde die britische und französische Presse zum Beispiel oder auch die Politik sagen, naja, also vor dem Hintergrund können wir jetzt die Kolonialgebiete ja nicht an die Deutschen zurückgeben.
Die immer wachsende feindliche Haltung gegenüber sogenannten nicht-arischen Bevölkerungsgruppen wuchs aber immer weiter an. Und obwohl nach außen versucht wurde zu vermitteln, dass man ein guter Kolonialherr sein kann, bedeutete das noch lange nicht, dass schwarze Menschen in Deutschland auf irgendeine Art und Weise sicher waren. Schwarze Menschen, die vor allem linkspolitisch aktiv waren und antikoloniale Ziele verfolgten, kamen schon 1933 ins Visier der Nazis. Ein Beispiel dazu wäre Hilarius Gilges, ein kommunistischer Kabarettist, der schon im selben Jahr der Machtergreifung brutal auf der Straße ermordet wurde.
Und was passierte da mit den Kindern aus dem Rheinland? Die hatten ja zumindest die deutsche Staatsbürgerschaft.
Auch die erlitten in der Zeit ein schweres Schicksal. Neben den institutionalisierten und geduldeten Rassismus der Nazis kam es auch zu Zwangssterilisation unter ihnen. 1937 gab es eine geheime Kampagne dazu, weil man sich da auch vor der schlechten Presse schützen wollte. Heute weiß man von mindestens 400 Kindern, die zwangssterilisiert wurden, obwohl die Dunkelziffer viel höher sein kann.
Mit dem Kriegsbeginn 1939 haben sich die Verhältnisse dann wahrscheinlich nochmal geändert, oder?
Ja, genau. In den 40er Jahren änderte sich die Situation dann wieder. Vor dem Angriff auf Frankreich betrieb Hitlers Regierung massive rassistische Propagandakampagnen und verschärfte ihre Politik. Das vor allem auch vor dem Hintergrund, dass die Nazis wussten, dass Frankreich, wie im Ersten Weltkrieg schon, auf Kolonialsoldaten zurückgreifen wird. Deswegen hat man sie beschuldigt, dass sie Kriegsgefangene umbringen oder verstümmeln würden. Das hatte dann direkte Auswirkungen auf das Alltagsleben schwarzer Menschen in Deutschland. Dabei gab es dann nur wenige, die sich vor rassistischen Anschuldigungen schützen konnten und viele von ihnen wurden auch in Konzentrationslager gebracht oder mussten Zwangsarbeit leisten.
Die Menschen, die schwarzen Menschen, die diese Zeit überleben, schaffen das meistens nur, weil sie bestimmte Berufe ausüben, die sozusagen von Nutzen sind. Also es gibt zum Beispiel die Deutsche Afrikaschau, die vom Togolesen quasi Bruce 1934 ins Leben gerufen wurde, wo schwarze Darsteller angestellt sind. Das heißt, die Menschen haben dort Arbeit und können sozusagen bis 1940, wo das NS-Regime diese Völkerschau verbietet, davon leben und ein Stück weit sicher sein. Später gibt es dann auch die Möglichkeit, in Filmen mitzuwirken, die aber eher rassistische Stereotype bedienen.
Ein konkretes Beispiel für einen Kolonialmigranten, der in Deutschland lebte und leider nicht überlebt hat, ist Bayoumi Mohammed Houssen. Sein Vater war Kolonialsoldat und auch er selbst hat als Kindersoldat im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gekämpft. In den 20er Jahren ist er dann nach Deutschland gekommen, weil ihm sein Sold nicht ausgezahlt wurde, weil Deutschland die Kolonien schließlich an die Alliierten verloren hat.
Und hat sich dann entschieden, in Deutschland zu bleiben, hat geheiratet, tatsächlich Anfang 33, eine weiße deutsche Frau, hat auch Kinder gekriegt. Und der hat während der NS-Zeit mehrfach versucht, ein Ehrenkreuz, also einen Orden für seinen Fronteinsatz im Ersten Weltkrieg zu bekommen, weil er sich erhofft hat, damit seine Lebensbedingungen zu verbessern. Also mit seinem Argument, er kommt aus einer ehemaligen deutschen Kolonie, er hat auf deutscher Seite gekämpft. Das ist ihm immer wieder abgeschlagen worden. Tatsächlich hat das NS-Regime seinen Fall zum Anlass genommen, um prinzipiell festzulegen, dass nicht weiße Menschen diesen Weltkriegsorden nicht bekommen können. Also ganz klar eine rassistische Grenzsetzung. Und trotzdem hat Bayoumi Mohammed Houssen immer wieder auch finanzielle Unterstützung bekommen vom Auswärtigen Amt. Und dann gibt es aber eine wesentliche Veränderung im Verlauf des Zweiten Weltkrieges. Da haben sich seine Lebensbedingungen, die auch vor dem Zweiten Weltkrieg schon zunehmend prekär waren, nochmal deutlich verschlechtert, und zwar im Zusammenhang mit einer massiven rassistischen Propagandakampagne, die die Nazis gestartet haben 1940, die ja auch zu einem verstärkten Rassismus innerhalb Deutschlands gegenüber schwarzen Menschen nochmal geführt hat. Und nach dieser Zeit gab es dann einen Vorwurf gegen Houssen, er hätte eine Beziehung zu einer weißen Frau, eine außereheliche Beziehung geführt, und er wurde dann unter dem Vorwurf der Rassenschande ins KZ Sachsenhausen gebracht, und dort ist er dann 1944 mit 40 Jahren ums Leben gekommen. Das heißt, in seinem Fall hat ihm dann sein Status als Mensch aus einer ehemaligen deutschen Kolonie und als ehemaliger Kolonialsoldat nicht gerettet.
Ein anderes Beispiel für eins der Kinder mit afrikanischem Hintergrund aus dem Rheinland ist Heinz Kerz. Er ist 1920 geboren und hat seinen Vater nie kennengelernt, hat aber vermutet, dass er aus dem Senegal kommt. Zunächst wächst er ganz gut auf. Er hat FreundInnen, ist sehr gut im Fußball und deshalb in seinem Ort relativ beliebt. Er erfährt aber auch Rassismus. Allerdings kann er seine Jugend noch ausleben. In den 30er Jahren ändert sich das dann. Erst wird er 1934 aus seinem Fußballverein ausgeschlossen, weil der Gauleiter beschließt, dass keine schwarzen Personen mehr in den Verein spielen sollen. Und dann kam das Jahr 1937. Er ist eins von den Kindern gewesen, das durch die Kampagne zwangssterilisiert wurde. Unter den Opfern war auch sein Freund Alfred Fahr, der aus ähnlichen Verhältnissen stammt.
Nach der Sterilisation kann Heinz Kerz zurückkehren in die Gegend, wo er herkommt, dort auch einen Beruf aufnehmen und zunächst mal in die Gesellschaft zurückkehren, was natürlich grundsätzlich schwierig wird. Er darf ja eigentlich gar nicht arbeiten, also es wird schwer für ihn überhaupt Geld zu verdienen. Und dann 1943 ändert sich dann das Leben nochmal auf dramatische Weise, denn er wird am 14. Mai zusammen mit seinem Freund Alfred Fahr nach Dachau gebracht. Man weiß nicht genau, was der Grund ist. Es wird ein Grund vorgeschoben, dass sie illegal dort mit Lastkraftwagen Diebstahl begangen hätten und so weiter. Also es wird ihnen angelastet, was vermutlich aber gar nicht stimmt. Der Grund ist, dass man sie einfach weghaben will aus dem Ort. Also das wird vermutlich eine Aktion gewesen sein, die der Bürgermeister angeordnet hat. Und Heinz Kerz und Alfred Fahr landen dann eben im Mai 43 in Dachau.
Beide leisten dann bis zu ihrer Befreiung 1945 im KZ Schwerstarbeit. Heinz Kerz kehrt danach wieder in seinen Heimatort zurück, wo er letztendlich auch Fußballtrainer wird und heiratet. Kinder kann er durch die Zwangssterilisation aber keine bekommen. Und auch die Zwangsarbeit in KZ Dachau haben Nachwirkungen. Er stirbt schon in den 80er Jahren durch einen Herzinfarkt. Er muss auch lange dafür kämpfen, als Verfolgter anerkannt zu werden und irgendeine Form von Entschädigung zu bekommen. Solche Aufarbeitungen sind in der Regel relativ schwierig, deswegen sind auch wenig gut dokumentierte Fälle bekannt.
Ein Grund ist sicherlich auch, dass insgesamt gesehen die Zahl schwarzer NS-Verfolgter vergleichsweise klein ist, weil auch diese Minderheit damals sehr klein war. Tatsächlich hat eine Aufarbeitung erst in den 80er Jahren begonnen, und zwar angestoßen von einer Gruppe junger schwarzer Aktivistinnen und Studierender, die Interviews geführt haben mit schwarzen Überlebenden der NS-Zeit. Und dann ist so langsam eine Aufarbeitung dieser Geschichte ins Rollen gekommen. Aber bis heute würde ich sagen, dass in der deutschen Öffentlichkeit das Thema immer noch weitgehend unbekannt ist.
Die Aufklärungsarbeit bleibt dabei auch weiterhin schwierig, auch weil die Datenlage dazu nicht besonders klar ist und erst spät mit der Arbeit angefangen wurde.
In Deutschland hat die Politik ja auch lange versucht, das Thema zu verdrängen. Erst Jahre später hat man mit der Aufarbeitung angefangen. Die ersten KZ-Gedenkstätten gab es dann auch erst nach Jahrzehnten, wie in Dachau 1965.
Genau, und die sind dann auch meistens auf Druck hin von vor allem westeuropäischen politischen Gruppen entstanden. Das hat den Fokus der Aufarbeitung für eine lange Zeit festgelegt. Erst mit der Zeit wird dann auch immer mehr auf andere marginalisierte Gruppen eingegangen. Ein Problem bei der Nachforschung ist dann auch, an den wenigen Angaben abzulesen, ob eine Person einen afrikanischen Hintergrund hatte. Oft wurde nur die Staatsangehörigkeit angegeben, welche zu dieser Zeit allerdings oft nur auf die Kolonialmächte zurückführte.
Was noch hinzukommt, ist, dass wir nicht in allen Fällen wissen, wurden die Menschen nach Dachau gebracht, weil sie im Widerstand waren, weil sie vielleicht homosexuell waren oder aus anderen Gründen, oder wurden sie nach Dachau gebracht, weil sie gezielt rassistisch verfolgt wurden. Und das kann man natürlich aus den Dokumenten jetzt in der Regel nicht herauslesen, nur teilweise. Also man muss da halt schon noch mehr Informationen haben. Also es ist nicht ganz einfach, das herauszufinden, deswegen sind diese Zahlen, von denen wir etwa ausgehen, die sind natürlich nicht richtig oder nicht aktuell. Immer wieder wird man auf neue Leute stoßen und ja, die Forschung geht weiter.
Auch Zeitzeugen können mittlerweile keine Hilfe mehr leisten. Die letzten noch lebenden Personen aus den Konzentrationslagern sind sehr jung gewesen zu dieser Zeit und befanden sich dazu noch in einem kritischen Zustand.
Ja, und wegen der schlechten Datenlage macht es das Ganze nochmal schwieriger. Das trägt dann alles dazu bei, warum in der Öffentlichkeit zur Geschichte der schwarzen Menschen in Deutschland während der NS-Zeit nicht wirklich viel bekannt ist. Und auch sie waren neben anderen marginalisierten Gruppen Opfer des NS-Regimes.
Genau. Falls ihr vielleicht auch persönliche Einblicke bekommen wollt, empfehle ich euch die Autobiografie von Theodor Wonja Michael, Deutsch sein und schwarzer zu. Erinnerung eines Afrodeutschen.
Danke Benjamin für deine Einblicke.
Danke Jono.
M94.5 to go.
M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.